Ich lese aus Markus 9, die Verse 14 bis 24 nach der Lutherbibel. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie: Was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten's nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Und er sprach: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen.
Meine erste Sätze, die ich sagen will, die gelten gar nicht euch, die ihr hier sitzt. Die sind für alle zu Hause. Wir haben nämlich hier ein Geheimnis. Das Wissen könnt ihr nicht wissen, weil wenn wir euch immer verabschieden, nach dem Gottesdienst also, dann machen wir hier nämlich weiter. Wir haben nämlich sowas eingebaut, um so ein bisschen im Austausch miteinander zu sein, und wir nennen das ganz schick Anteil nehmen, Anteil geben. Und so können wir jede Woche, wer mag, darf dann hier vorkommen, also dann, wenn ihr zu Hause weg seid, und darf so erzählen von zu Hause, von dem, was ihn so bewegt. Und letzte Woche haben wir gehört von einer tollen Sache, von einer Gebetserhörung, von etwas, was jemanden wirklich Mords zu schaffen gemacht hat. Und wir haben aber auch von Dingen gehört, die schwer sind und die nicht leicht sind, und haben dafür auch gebetet. Und der Wolfgang hat uns ja alle schon da so ein bisschen mit reingenommen in den Abend und hat ja auch so ein bisschen erzählt von dem, was ihm graue Haare macht und von dem, was ihm Lachfalten so gebracht hat diese Woche. Und von daher möchte ich heute Abend einmal mehr euch zusprechen in der Predigt, dass Gott da ist. Dass Gott da ist, zu Hause, bei euch, bei all dem, was euch umtreibt, bei all dem, was schwer für euch ist, in all dem, wo ihr völligen Überblick verliert, bei all den Überschwemmungen, bildlich und richtig konkret, bei all dem, was euch Sorgen macht. Gott ist da. Und dazu möchte ich mir zusammen mit euch den Psalm 4 angucken, und den lesen wir jetzt erstmal gemeinsam. Und wenn ihr sitzen bleibt, dürft ihr sogar laut mitlesen, und es wäre sehr schön, weil das so ein richtig gutes Gefühl macht, wenn wir mal mit da alle unsere Stimmen hören. Also, Psalm 4, der Markus blendet uns das ein. Wir fangen gleich mit dem zweiten Vers an. Wenn ich rufe, antworte mir, Gott meiner Gerechtigkeit. In Bedrängnis hast du mir Raum gemacht, sei mir gnädig und höre mein Gebet. Ihr Herrensöhne, wie lange bleibt meine Ehre zur Schande verkehrt? Werdet ihr eitles Lieben und Lüge suchen? Erkennt doch, dass der Herr einen Getreuen für sich ausgesondert hat. Der Herr hört, wenn ich zu ihm rufe. Erbebt, aber sündigt nicht. Denkt nach in euren Herzen, auf eurem Lager, aber seid still. opfert Gerechtigkeitsopfer und vertraut auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes schauen lassen? Erhebe, Herr, über uns das Licht deines Angesichts. Du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr als jenen zu der Zeit, da sie viel Korn und Most haben. In Frieden will ich mich hinlegen und gleich schlafen, denn du, Herr, allein lässt mich in Sicherheit wohnen. Markus, gehst du noch mal eine Folie zurück? Und dann darfst du das gern eingeblendet lassen. Wenn ich rufe, antworte mir Gott meiner Gerechtigkeit. Ich staune über diesen Einstieg von David, weil das ist ja kein bisschen orientalisch nett. Also von diesem Gott, von diesem König der Herrlichkeit, von diesem Großen, von diesem Yahweh, das lässt er ja alles weg. Er steigt ja so richtig gleich ganz tief ein und wirft Gott zu sagen genau das gleich vor die Füße, was ihn umtreibt. Wenn ich rufe, antworte mir Gott meiner Gerechtigkeit, ganz unvermittelt, ganz ohne Pipapo. Und ich frage mich, wieso nennt er ihn denn Gott meiner Gerechtigkeit? Also ich hätte sicherlich formuliert, Gott meiner Hilfe oder Gott meiner Rettung oder irgendwie so. Aber er nennt ihn Gott meiner Gerechtigkeit und vielleicht wirft das ja ein Schlaglicht darauf, was ihn umtreibt. Vielleicht ist ja das Thema Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit tatsächlich die Not, aus der er heraus spricht. Und wer die Biografie Davids kennt, kann sich das ja auch ganz gut denken. Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, das sind ja tatsächlich Themen, die uns alle irgendwie auch angehen. Unfairness, Übervorteilung, missverstanden werden. Da befindet man sich in einem Gespräch und will ja eigentlich dem anderen gar nichts Böses und schneller, als man sich versieht, biegt dieses Gespräch in eine ganz falsche Richtung ab und man befindet sich in einem ausgemachten Streit und man denkt sich, wie konnte das denn jetzt eigentlich passieren? Das wollte ich ja so gar nicht sagen. Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, Gefangensein in Emotionen, in Bedrängnis sein, all das sind doch unsere täglichen oder vielleicht auch nicht täglichen, aber das sind doch immer wieder auch Dinge, die uns umtreiben, die uns begegnen. Und für David ist Gott derjenige, der ihn da aus dieser Ecke herausholen kann. Für David ist Gott derjenige, der seinen Zusagen und der seinen Verheißungen, der seinem Heil gerecht wird, der hilft, der treu ist. Dieser Army of Angels, Gott, dieser König der Herrlichkeit. Wenn ich rufe, antworte mir, Gott meiner Gerechtigkeit. Und das, was er damit sagen will, ist nicht, dass Gott ein, ja, ich hab's halt gehört, antwortet. Nein, wenn David das so formuliert, dann erwartet er, dass Gott ihn erhört, dass er ihm hilft, dass er nicht allein gelassen wird in seiner Not. Und wer von uns hätte nicht schon genauso gebetet? So ein Stoßgebet, so ein ganz direktes, so ein Gebet ohne großen Einstieg und ohne großes Ende. Direkt, unmissverständlich. In Bedrängnis hast du mir Raum gemacht, sei mir gnädig und höre mein Gebet. Und dieser zweite Teil dieses zweiten Verses, der konkretisiert es so ein bisschen, worum es dem David geht, was denn da passiert ist. In Bedrängnis ist er. Es geht also um mehr als nur um die Frage der Fairness oder der Unfairness. Bedrängt ist David. Was ist Bedrängnis? Bedrängnis sind all die Dinge, die uns in unserem Leben widerfahren, die unsere Herzen eng machen, wo sich Angst einstellt. Bedrängnis sind all die Momente in unserem Leben, wo wir merken, dass all die schlauen und die richtigen Sätze, all die frommen und guten Sätze, dass die uns nur noch zum Teil berühren, weil wir merken, dass das Herz einfach eng ist, weil wir merken, dass wir das, was wir im Kopf haben, dass das irgendwie nicht mehr runterrutscht, weil es irgendwie so eng geworden ist. Bedrängnis ist das, was der Vater und auch das Kind in der Schriftlesung erleben mussten. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so einen Epilepsieanfall miterlebt hat. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Einige sind unter uns, die tatsächlich auch zu Hause Kinder haben, um die man sich immer wieder auch Sorgen machen muss. Aber solche Menschen wissen, was Bedrängnis bedeutet. Und auch dieses Kind konnte tatsächlich davon ein Lied singen. Und wenn man sich vor Augen hält, was dieser Vater, was dieses Kind in der Geschichte, die Wolfgang vorhin vorgelesen hat, was die erlebt haben in all diesen Jahren. Und dann kommen sie zu diesem Jesus, von dem sie denken, dass er vielleicht helfen kann, und dann ist der gar nicht da. Der war nämlich auf dem Berg der Verklärung. Und dann stehen da die Jünger und die können es nicht. Und dieses Kind liegt da. Und beißt sich wahrscheinlich die Zunge schon längst blutig und reagiert gar nicht mehr. Und die Jünger stehen drumherum und müssen sagen, ja, also vor ein paar Wochen wurden wir ausgesandt, da hat alles eigentlich gut geklappt, aber jetzt, wir können es nicht, es geht nicht. Das ist Bedrängnis. Bedrängnis ist all das, zu viel und all das zu wenig in unserem Leben. Zu viel Leid, zu viel Schmerz, zu viel Last, zu wenig Liebe. Und in dieser Situation, da macht Gott dem David Raum. In dieser Situation, da ist für David Gott der rettende Ausweg, die Befreiung, die Verteidigung. Wenn ich rufe, antworte mir, Gott meiner Gerechtigkeit, in Bedrängnis hast du mir Raum gemacht, sei mir gnädig und höre mein Gebet. Und eigentlich ist damit das Gebet zu Ende. Alles, was danach kommt, die Verse 3 und so weiter und so fort, das sind eigentlich alles Anreden an die, die bedrängen. Und das will ich jetzt mal ganz außen vor lassen. Ich möchte den Markus bitten, dass er eine Folie weiterblendet. Ich möchte mit euch gleich zum Höhepunkt des Psalmes kommen, Vers 8. Du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr als jenen zu der Zeit, da sie viel Korn und Most haben. Jetzt ist es ja, da muss man jetzt erstmal einen Moment drüber nachdenken, was er damit sagt. Also, das ist jetzt nicht so was Nachrangiges. Das, was der David hier beschreibt, sind zwei Dinge, die völlig parallel laufen. Also auf der einen Seite sind die, die völlig im Überfluss leben, Korn und Most, das ist symbolisch dafür, dass die alles haben. Und während diese alles haben, kann David bekennen, du hast mir mehr Freude ins Herz gegeben, als die gerade jetzt eben haben, trotz seiner Bedrängnis. Und ich frage mich, ist das so ein sprachliches Stilmittel? Ist das Sarkasmus? Das kann er doch eigentlich nicht ernst meinen, oder? Also vielleicht kann er ja noch sagen, ah ja gut, mir geht es ja dann auch irgendwie nicht so schlecht oder irgendwie sowas. Aber kann er tatsächlich sagen, ist es tatsächlich möglich, dass man mitten in der Bedrängnis mehr Freude im Herz haben kann als die anderen? Die mit Korn und Most, die Bedränger, die Verursacher dafür sind, dass es uns gerade so dreckig geht? Wie meint er das denn? Das ist doch völlig fernab von jeder Realität. Und dann macht er gerade weiter in Vers 9. In Frieden will ich mich hinlegen und gleich schlafen. Denn du, Herr, allein lässt mich in Sicherheit wohnen. Und manch einer von euch mag denken, gleich schlafen, ja, das wäre ja mal schön. Ich wälz mich von einer Seite auf die andere, und das nicht nur, weil da draußen so heiß ist, sondern weil ich mir den Kopf zerbreche, weil das Kopfkino nicht aufhört, weil ich nie mehr fertig werde, immer wieder das Gleiche zu denken. Ich quäl mich von einer Seite auf die andere und bin froh, wenn die Nacht endlich rum ist. Und dann schreibt dieser David sowas, denn du, Herr, allein lässt mich in Sicherheit wohnen. Das ist hier ein Psalm. Und man darf das sicher nicht überstrapazieren. Das ist hier keine Erzählung von Jesus. Und diese Psalme sind Bekenntnisse von einzelnen Menschen. Das ist ein Gebet von David. Das ist das, was David auf dem Herzen hat und was er niedergeschrieben hat. Aber das ist doch eigentlich der Grund dafür, dass die Psalme in der Bibel drinstehen, weil sie uns trösten sollen, weil sie uns abholen sollen. Und das, was ich mit euch jetzt bedenken will, ist für mich das Allerzentralste, nämlich wie können wir das denn hinkriegen, dass dieses Bekenntnis von dem David tatsächlich wir zu unserem Bekenntnis machen können. Wie können wir das denn hinkriegen, dass wir heute Abend ins Bett gehen und merken etwas von diesem Frieden? Wie können wir uns denn dieses Bekenntnis von dem David zum Eigen machen, dass wir etwas merken davon, dass unsere Bedränger, die uns das Leben richtig zur Hölle machen, die uns das Leben versauen, dass die es eben nicht versauen können, weil Gott selbst derjenige ist, der uns Freude und Frieden ins Herz gibt. Wie kann das gelingen? Ich befürchte nämlich, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich befürchte nämlich, je existenziell bedrohter unsere Lebenssituationen sind, desto mehr kann es passieren, dass uns solche Psalme tatsächlich im Hals stecken bleiben. Um euch da so ein bisschen mit reinzunehmen in all das, wo ich dann so mit euch hin will, brauchen wir so zwei Gedankenauswüchse. Das Erste, was ich mit euch mal so bedenken will, ist was ganz Konkretes und da möchte ich nochmal anknüpfen an der Schriftlesung, die der Wolfgang gelesen hat. Und das, worum es jetzt geht, ist sowas Hypothetisches, weil erst im Himmel werden wir erfahren, was damals eigentlich wirklich gelaufen ist. Aber ich möchte so ein bisschen, dass ihr euren Bauch so ein bisschen befragt, euer Bauchgefühl so ein bisschen mitten reinnimmt. Also, wir vergegenwärtigen uns nochmal die Situation damals. Jesus ist auf dem Berg der Verklärung, er hat die Stars der Jünger mitgenommen und der Rest, der traurige Rest, also ihr und ich, die stehen unten und die können gucken, wie sie klarkommen und sie kommen offensichtlich nicht klar. Und dieser Vater, das ist ja was Hochtragisches, der war sich ja gar nicht sicher, ob er mit Jesus da aufs richtige Pferd setzt, aber er hat ja gar keine andere Wahl mehr. Und die Situation wirkt ja so, als würde sie völlig entgleiten. Ich habe das ja so versucht, möglichst anschaulich euch darzustellen. Also dieses Kind, man weiß ja einfach nicht, ob er die nächste Minute noch überlebt. Sie konnten ja gar nicht wissen, dass Jesus tatsächlich schon im Anmarsch ist. Das wusste man in dem Moment nicht. Und jetzt kommt die Frage an euer Bauch. Was denkt ihr? Was denkt euer Bauch? Hatte Gott, hatte Jesus diese Situation im Griff? Wusste Gott, wusste Jesus auf dem Berg der Verklärung und beim Herunterlaufen und beim Hineinlaufen, wussten die Leute, entspannt euch, es wird alles gut werden? Oder war das so ein Zufall? So, boah, er ist ja gerade mal noch rechtzeitig gekommen, es hätte ja auch völlig anders ausgehen können. War Gott Herr dieser Lage, obwohl er nicht vor Ort war? Ich glaube, dass viele Bäuche von euch eine Antwort darauf haben. Ich glaube, dass viele eurer Bäuche sagen können, ja, auch wenn das jetzt so nicht aussah, aber Gott war da. Gott war da in dieser Situation. Und ich weiß nicht, ob das euch jetzt schon hilft oder ob das euch jetzt gerade so eine Provokation ist oder ob ihr gar nicht wisst, wo es lang geht, aber wir versuchen das jetzt erstmal so stehen zu lassen. Jetzt kommt nämlich noch eine zweite Denkhilfe und dann führe ich das am Ende zusammen. Die zweite Denkhilfe, da müssen wir alle mehr oder weniger weit zurückgehen und zwar in unsere Kindheit. Ich sag mal so ab Kindergartenalter und alles, was danach kommt. Es geht nämlich um das Fangenspielen. Fangenspielen haben wir ja irgendwie alle gemacht. Und alle mehr oder weniger gern, denn ob man das gern gespielt hat, ist ja ziemlich abhängig davon, wie sportlich man war. Aber ganz egal, wie sportlich man war, irgendwann ist man ja immer mal an jemanden geraten, der es tatsächlich noch besser konnte als man selbst. Und dann? Was macht man da? Was habt ihr denn dann gemacht? Also, die Taktiker, die haben angefangen, Haken zu schlagen, so wie die Hasen, und haben dann nochmal ausgebremst, rumgedreht, weitergerannt, das waren die Taktiker. Die Paniker, die haben nochmal richtig ordentlich Gas gegeben, in der Hoffnung, dass es irgendwie doch irgendwie reicht. Ganz egal, wie ihr die Probleme damals gelöst hattet oder das Problem gelöst hattet, dieses Spiel, und das ist das, worauf ich jetzt hinaus will, dieses Spiel hatte einen Clou eingebaut oder hat einen Clou eingebaut, nämlich das Haus. Das Haus. Also es gab einen Ort, wo man ganz schnell hin konnte und wo man dann frei war. Wo man in Sicherheit war. Ein Freimal, ein Ort, an dem der Fliehende in Sicherheit sein konnte. Eine Insel, ein Pax oder wie ich finde, wie die Österreicher total süß sagen, das habe ich im Internet nachgeguckt, Gütehaus. Es gab in diesem Spiel einen Ort des Auswegs, eine Zuflucht, eine Rettung. Es gibt bei dem Spiel einen Ort, an dem Verteidigung ist. Zurück zu unserem Text. Ich versuche jetzt diese zwei Bilder da so ein bisschen auf unseren Text so drauf zu legen und eine Antwort mit euch zu erspüren oder zu erahnen, wie es tatsächlich gelingen kann, in Anbetracht von existenzieller Not diesen Frieden Gottes, dieses Wissen, dass Gott da ist, für uns fruchtbar und für uns real zu machen. Wir kommen von Pfingsten, das ist noch gar nicht so lange her. Und die Ausgießung des Heiligen Geistes, das ist ja das, was wir am Pfingstfest feiern, ist tatsächlich ja eine ganz wesentliche Säule unseres Glaubens. Und Jesus hat ja aus dem Grund den Heiligen Geist uns versprochen, weil er gesagt hat, Leute, ich bin immer lange bei euch, ich bin dann jetzt im Himmel, aber ich lasse euch einen da, der euch tröstet. Ihr seid nicht allein. Und der Heilige Geist ist meines Erachtens dieses Freimal, dieser Pax, dieses Haus, dieses Gütehaus, dieser Moment, an dem es gelingen kann, Friede zu finden. Wenn wir uns also fragen, wie es gelingen kann, dieses zuversichtliche Bekenntnis des Davids zu unserem zu machen, dann ist für mich die Antwort so einfach wie zugleich schwer, nämlich alleine in den Fokus zu nehmen, dass Gott da ist, dass der Heilige Geist da ist. Und zwar ganz unabhängig davon, wie sich eure Situation gerade anfühlt. Und jetzt merkt ihr schon, jetzt kommt nämlich dieses Bild da drauf von dieser Schriftlesung. Wenn wir diesen Ausschnitt aus dieser Schriftlesung nehmen, dann müssen wir davon ausgehen, da ist völlig was aus dem Ruder gelaufen. Aber, und ich hoffe, ihr seid da bei mir, unser Instinkt, unser Glaube, unser Wissen um die Realität Jesu und um die Realität des Heiligen Geistes weiß, Gott war da in dieser Situation. Es ist nichts entglitten. Wenn wir uns fragen, wie gehen wir damit um, wenn wir abends ins Bett gehen und wissen nicht, wo ein und aus ist, dann kann die Antwort so einfach wie zugleich schwer sein. Nimm das Gütehaus, nimm das aus, nimm die Insel, nimm, egal wie ihr das genannt habt, nimm's in deinen Blick, nimm's in deinen Fokus, nimm nur das auf deinen Fokus. Und jetzt kommt nochmal das Bild mit dem Fangenspiel. Keiner von uns hätte jemals, wenn es darum ging, nicht gefangen zu werden, sondern zu gucken, dass man ganz schnell zu dem Haus kommt, keiner von euch hätte in dem Moment gedacht, Moment mal, ich reflektiere das jetzt mal. Was ist denn da jetzt schiefgelaufen? Wie kann das jetzt? Nein. Das war ein Instinkt. Instinktiv seid ihr gerannt wie die Idioten, um möglichst schnell an dieses Haus zu kommen und in diesem Haus euch freizuschlagen und zu wissen, ich habe es geschafft. Aber an der Stelle hilft das Beispiel nicht weiter. Es geht nämlich um mehr als um so ein aktives Tun, um so ein Rennen, um so ein Festhalten. Denn das wissen alle die von uns, die wissen, wie sich existenzielle Bedrängnis anfühlt. Da hat man irgendwie meistens gar nichts mehr in der Hand. Da ist ja meistens gar keine Kraft mehr da, um sich da noch irgendwie irgendwo hinzuwenden. Und da tat es mir sehr gut, was sich bei Martin Gundlach im aktuellen Aufatmenheft geschrieben hat. Er schreibt nämlich, dass es eben um mehr geht als um so ein aktives Zuwenden. Er sagt, es geht um ein Geschehen lassen. Er schreibt, Gottes Gegenwart ist schon da und man muss sie einfach nur geschehen lassen. Wir müssen sie nicht herbeibeten oder herbeiholen oder irgendwie nochmal besonders irgendwas rezitieren oder irgendein Firlefanz veranstalten. Gott ist da. Und sein Dasein, das ist jetzt ein Zitat und ich mag es sehr, ich werde es euch jetzt öfter sagen, sein Dasein, Gottes Dasein in eurem Alltag ist ganz unabhängig vom Verzweiflungsgrad eurer und meiner realen Situation. Das ist völlig unabhängig. Es spielt keine Rolle, wie groß der Verzweiflungsgrad eurer Situation gerade ist. Es ist völlig Schnuppe, weil es ist eine andere Ebene. Er ist da. Genauso wie er damals in dieser Situation war und dieses Kind retten konnte, genauso wie er sich damals diesem Vater zugewandt hat, der war ja kein Glaubensheld. Diese Geschichte ist doch so unglaublich berührend, diese Schriftlesung, weil doch dieser Vater sagen muss, ja, also wenn du halt kannst, dann helf halt. Gott ist da. Das Gütehaus ist direkt vor unserer Nase. Und ich möchte jetzt zum Schluss meiner Predigt euch versuchen, das mag nicht für jeden etwas sein, aber für manchen vielleicht für euch, versuchen euch so eine ganz praktische Anleitung mitzugeben, wie man sich das, wie man da so ein bisschen leichter mit reinkommen kann in dieses Bewusstsein, dass Gott da ist. Und ich habe es ja schon ausformuliert. Ich bin der Meinung, je schwieriger unsere Situationen sind, desto weniger nützen uns unser Kopf und unser Verstand, all diese tollen Bibelkärtchen und all diese tollen Zusprüche. Und das haben wir ja nicht mehr in der Hand. Und von daher möchte ich euch jetzt eine Anleitung geben, wie ihr über einen tieferen Bewusstseinszustand, Zugang, euch das vergegenwärtigen könnt. Es ist eine Übung, die ich mit euch machen will, eine Übung der Gedanken, eine Übung des Geistes. Und es geht darum, bewusst seine Aufmerksamkeit dahin zu legen, dass Gott da ist. Vielleicht merkt ihr es, ich habe bewusst das Wort Meditation jetzt vermieden, weil ich weiß, dass da bei manchem sich die Haare da zu Berge stellen. Aber es ist tatsächlich das, was ich mit euch machen will, nämlich eine christliche Gebetsmeditation. Bevor ich das mit euch mache, will ich euch erstmal so zwei, drei Sachen so zur Anleitung sagen, dass ich euch da jetzt nicht so überrenne. Also es ist so, und das wissen wir alle, unsere Gedanken haben wir nicht immer richtig gut unter Kontrolle. Und manch einer von euch schreibt jetzt schon wieder innerlich den Einkaufszettel für den Aldi morgens. Was wir eher unter Kontrolle haben, ist unseren Körper. Von daher ist es immer so, dass solche Gebetsmeditationen erstmal damit anfangen, dass wir uns jetzt erstmal ein paar Minuten auf unseren Körper konzentrieren. Das ist kein Schnickschnack, das dient einfach nur dazu, dass es einem leichter fällt, sich dann hinterher auf das Gebet zu konzentrieren. Und das, was ich im Internet an Gebet gefunden habe, ist von Dag Hammarskjöld. Da war Friedensnobelpreisträger und Generalsekretär der UNO und der wusste sicherlich auch, was Bedrängnis ist. Wir nehmen uns jetzt, ich denke mal, so 7 Minuten Zeit. Ihr müsst die Augen nicht schließen. Wer sagt, so ein Schnickschnack, das fehlt mir ja gerade noch, der darf da sitzen und darf es über sich ergehen lassen. Für alle anderen gilt, wenn ihr die Augen zumacht, seid ihr einfach mehr in der Konzentration und könnt da einfach besser mitgehen. Also von daher empfehle ich euch, wenn das für euch in Ordnung ist, schließt die Augen, setzt euch bequem, aber aufrecht hin. Einfach so, dass ihr merkt, ihr habt einen guten Sitz. und konzentriert euch jetzt erstmal auf das, was ihr hört. Das Vogelgezwitscher. Das Auto, das gerade draußen vorbeigefahren ist. Sei einfach ganz jetzt, nur hier, und wenn du merkst, dass deine Gedanken fliegen, dann ist das überhaupt kein Problem. Wenn dir das auffällt, dann komm einfach wieder ganz zurück in diesen Moment, ins Nachspüren. Wie stehen denn deine Füße da? Was spürst du? Stehen beide Füße fest auf dem Boden oder hast du die Beine locker übereinander geschlagen? Deine Hände? Liegen sie geöffnet in deinem Schoß oder hast du sie gefaltet? Das ist alles ganz in Ordnung so. Es geht nur um ein Bewusstwerden, um ein Wahrnehmen. Und in diesem Konzentriertsein jetzt bete ich mit euch, und ihr dürft das Gebet innerlich mitbeten und in euch nachklingen lassen. Ich werde zwischendrin immer auch kurze Pausen einlegen, dass das in euch so ein bisschen was zum Klingen bringt. In diesem gegenwärtigen Augenblick lasse ich alle meine Sorgen, Pläne und Ängste los. Ich lege sie jetzt in deine Hände, Herr. Ich lockere den Griff, mit dem ich sie halte, und lasse sie dir. Für den Augenblick überlasse ich sie dir ganz. Ich warte auf dich, erwartungsvoll. Du kommst auf mich zu und ich lasse mich von dir tragen. Ich beginne die Reise nach innen. Ich reise in mich hinein, zum innersten Kern meines Seins, wo du wohnst. Diesen tiefsten Punkt meines Wesens bist du immer schon vor mir da. Schaffst und belebst, stärkst ohne Unterlass meine ganze Person. Und nun öffne ich meine Augen, um dich in der Welt der Dinge und Menschen zu schauen. Ich nehme die Verantwortung für die Zukunft wieder auf mich. Ich nehme meine Pläne, meine Sorgen, meine Ängste wieder auf. Ich ergreife aufs Neue den Pflug. Aber nun weiß ich, dass deine Hand über der meinen liegt und sie mit der meinen ergreifst. Mit neuer Kraft trete ich die Reise nach außen wieder an. Nicht mehr allein, sondern mit meinem Schöpfer zusammen. Amen. Das Fangenspiel des Lebens ist anstrengend und schweißtreibend und immer wieder macht es uns zu Verlierern, zu ungerecht behandelten Verlierern. Und wenn du am Verlieren bist, dann halt dir vor Augen, Gott ist da. Sein Dasein ist unabhängig vom Verzweiflungsgrad deiner realen Situation. In Bedrängnis macht er dir Raum. Er ist dir gnädig und er hört dein Gebet. Wer wird dich Gutes schauen lassen? Der Herr erhebt sich über dir durch das Licht seines Angesichts. Er gibt dir viel Freude in dein Herz, mehr als jenen zu der Zeit, da sie viel Korn und Most haben. In Frieden kannst du dich hinlegen und gleich schlafen, denn der Herr allein lässt dich in Sicherheit wohnen. Amen.